Ich habe mich heute zur Predigt gefragt, was denn der Unterschied ist zwischen einem Jünger Jesu, also einem Schüler, einem Nachfolger von Jesus Christus und einem normalen Kirchgänger, der jetzt sonntags ab und zu mal in die Kirche geht, sich irgendwo zu diesen 2,3 Milliarden Christen, die es weltweit geben soll, dazuzählt. Entweder durch das öffentliche Bekenntnis, römisch-katholisch, lutheranisch oder eine andere christliche Vereinigung. Was gibt es da für einen Unterschied zwischen den beiden Menschen? Und die Predigt sollte nicht dazu dienen, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, aha, so sind die ja, so schlecht sind die Kirchgänger, sondern vor allem für uns eine Aufforderung sein, hoppala, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Bin ich persönlich noch in der Nachfolge, bin ich immer noch ein Schüler von Jesus Christus, was ja übersetzt Jünger heißt. Bin ich ein Jünger? Ja, und der erste Punkt, den ich herausgeschrieben habe, sind die Überzeugungen. Wie sieht's mit deinen Überzeugungen aus? Über das Wort Gottes, die Schrift, die Bibel, was da steht. Im 2. Petrus heißt es, umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in eurem Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Es gibt dazu noch eine zweite Schriftstelle, im 2. Timotheus 3,16, sehr bekannt, wo es heißt, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Wie sieht's mit deiner eigenen Einstellung aus, was die Heilige Schrift bedeutet? Denn da stehen eben nicht nur Bibelstellen drinnen, Gott hat alle Menschen lieb und er möchte, dass jeder gerettet wird. Jesus seine Predigt über das, dass man, wenn man zwei Dinge hat, zwei Mäntel oder was auch immer, soll man eines abgeben. Man soll sich um die Armen kümmern. Es gibt aber auch andere Schriftstellen, die sehr herausfordernd sind. Schriftstellen, die das Gericht betreffen, das Endgericht, Schriftstellen darüber, dass Gott mal die Welt zerstört hat und 8 Menschen gerettet wurden, Schriftstellen darüber, dass Gott diese ganze Welt richten wird und dass Jesus davon spricht, dass eine Masse sich auf einem falschen Weg bewegt und nur wenige die Wahrheit finden. Wie sieht's aus mit deinen Überzeugungen? Sind es wirklich von Gott eingegebene Worte? Ist die Heilige Schrift, ist die Bibel das, was Gott gemacht hat? Oder gibt's Dinge dabei, die vielleicht doch nicht von Gott sind, die menschlich sind, die hinzugefügt wurden? Ich habe mal vor vielen Jahren das Beispiel gehört, dass die Frau eines Ehemanns eine große Party zu Hause gemacht hat und Essen vorbereitet hat, Brötchen und alles Mögliche, Buffet errichtet hat für die Gäste. Und dann hat sie eben zur Begrüßung gesagt, das ist nur eine Geschichte, ein Beispiel, zur Begrüßung hat sie dann gesagt, herzlich willkommen und ihr seid alle eingeladen zum Essen. Das Problem ist, mir ist das Rattengift irgendwo reingefallen. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, in welches Essen. Einen guten Appetit wünsche ich euch. Also wenn das noch so lecker aussieht, die Möglichkeit, dass du das Rattengift erwischst, ist doch vorhanden. Und aus Sicherheitsgründen greifst du eben nicht mehr zu. Und zwar nirgends. Und ähnlich verhält es sich, wenn ich sage, okay, die Schrift ist vielleicht nur zu 90% oder zu 95% Gottes Wort. Aber es gibt menschliche Dinge. Es gibt Dinge, die nicht richtig sind. Es gibt Dinge, die vielleicht falsch übersetzt wurden oder hinzugefügt wurden oder weggelassen wurden. Wir glauben, dass das Wort Gottes, Gottes inspirierte Schrift ist und dass er auch den Kanon der Heiligen Schriften von Anfang an unter Kontrolle hält. Und auch die Dinge, die uns nicht schmecken, die Dinge, die wir nicht hören wollen, die Dinge, die uns Überwindung kosten, zu glauben, auf Gottes Wort ist. Beispiel ist natürlich die Schöpfungslehre gegen die Evolutionslehre. Wissenschaftler haben nie beweisen können, dass es Gott nicht gibt. Natürlich gibt es auch keine Beweise, dass es Gott gibt. Es gibt keinen Beweis. Und Gott möchte, dass wir an ihn glauben. Gott möchte, Hebräer 11,6, wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist. Und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Es ist dieser letzte Schritt. Auch wenn man ein Mensch noch so intelligent ist und noch so sich wissenschaftlich belesen kann und sich da reinarbeiten kann, der letzte Schritt zu Gott ist der Glaubensschritt. Und der ist für jeden gleich. Und dann die Überzeugung, was Jesus betrifft. Jesus hat einige knallharte Aussagen getätigt in der Schrift. Eine wollte ich rausnehmen und sagen, und zwar im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 6, ist allgemein bekannt. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also nur durch Jesus Christus kommen wir zurück zum Vater, zum Gott, zum Schöpfer im Himmel. Es gibt aber den Versuch der Religionen, sich irgendwie zu verbrüdern, sich irgendwie zumindest diesen Stress rauszunehmen aus den Weltreligionen. Ja, der Papst, nicht der jetzige Franziskus, sondern der Vorgänger Benedikt XVI. Hat zusammen mit einem Imam gebetet in einer Moschee. Wenn man sich die Religionen näher ansieht, den Islam, das Judentum, das Christentum, es gibt einfach unüberbrückbare Differenzen. Und diese Differenzen haben einen gemeinsamen Nenner, und das ist die Person Jesus Christus. Ein Vorwurf, der den Christen immer wieder gemacht wird, das ist eine Religion, die den Weltfrieden stört. Und in den Aussagen von Jesus kann man das auch oft hervorlesen. Ja? Ich bin gekommen, um das Schwert zu bringen. Ich bin gekommen, um ein Feuer anzuzünden. Ich bin gekommen, um zu entzweien. Das ist die, gerade wenn man humanistisch geprägt ist, wenn man Frieden haben will, wenn man Ruhe haben will, stört einen das. Stören einen solche Aussagen von Jesus. Darüber musst du dich fragen, habe ich diese Überzeugung, bin ich Jesus so nahe, bin ich auch bereit, mit ihm in Konflikte zu gehen, in Verfolgung zu gehen, weil sich die Religionen widersprechen. Wenn sich die Religionen widersprechen, dann gibt es richtig und es gibt falsch. Es kann natürlich sein, dass jetzt alle falsch sind, ja? Das Christentum ist falsch, muslimische Glaube ist falsch, Judentum ist falsch und so weiter. Oder aber, so wie wir es glauben ist, gibt es nur einen Weg zu Gott, dem Vater. Das heißt, das, was im Christentum gelehrt wird, was in der Schrift gelehrt wird, Jesus nachzufolgen, das ist der Weg. Und das kann immer wieder zu Emotionen führen. Das größte Problem, das viele Menschen mit dem Christentum haben, ist dieser Ausschließlichkeitsanspruch, den Christen hegen. Eben ausschließlich über Jesus kommt man zu Gott, dem Vater. Es ist auch das Problem des Alleinstellungsmerkmals, ein Problem, das die Juden hatten. Kann man lesen im Könige, kann man lesen im Richter. Ja? Sie wollten auch einen König haben, wie die Völker ringsumher. Sie wollten auch so sein wie die anderen. Die haben so einen Kampf damit gehabt, dass sie anders waren. Das haben sie ja heute noch. Marlene kann da einiges dazu zu erzählen. Sie haben immer noch ein Problem, dass sie Gottes auserwähltes Volk sind, dass sie eben anders sind als alle anderen Völker. Genauso haben wir vielleicht auch oft ein Problem, dass wir so anders sind als alle anderen, so extra gestellt. Gott wollte das so. Ein Alleinstellungsmerkmal der Christen. Die Kirche versucht, die Landeskirchen meine ich jetzt damit, sie versuchen irgendwie das Ganze zusammenzukriegen, sie versuchen den Weltfrieden herzustellen, sie versuchen tolerant zu sein, den anderen zu tolerieren, zu akzeptieren, stehen zu lassen, dort wo er ist, aber das ist nicht die Lehre unseres Herrn Jesus Christus. Das ist der erste Punkt, Überzeugungen. Der zweite Punkt ist die Demut. Die Demut eines Jüngers Jesu. Lukas, Kapitel 19, Lukas hat eine Geschichte aufgeschrieben von Jesus in Kapitel 19. Und zwar, Kapitel 18, Entschuldigung, Vers 9 bis 14. Und zwar sagte er da zu einigen von ihnen, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so, ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie diese Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Die Gefahr, in die Kirchgänger oft laufen, ist, irgendwo besser zu sein als andere. Ja, so einen roten Faden durch ihren Glauben gelegt zu haben in ihrem Leben. Ja, gewisse Richtlinien, gewisse Dinge macht man nicht. Und wenn dann, so dass es wirklich keiner merkt. Also sich besser zu fühlen, sich überlegen zu fühlen gegenüber den Sündern jetzt unter Anführungsstrichen, gegenüber denen, die ihr Leben verkorkst haben, es richtig gemacht zu haben. Und da schiebt Jesus einen Riegel vor. Denn dieser Pharisäer hatte das Recht dazu, stolz zu sein auf seinen Glauben, zweimal zu fasten, von allem den Zehnten zu geben und so weiter und so fort. Aber die richtige Einstellung vor Gott ist eine demütige und das ist die, die der Zöllner gezeigt hat. Sich an die Brust zu schlagen, sich bewusst zu sein, welche Stellung man vor Gott hat. Demut, das deutsche Wort Demut, ist ja eine Zusammensetzung aus Dio, das heißt Knecht, Diener, und Muot, Gesinnung. Also die Gesinnung eines Knechtes, eines Dieners zu haben. Oft wird es falsch verstanden und ist so eine passive Unterwürfigkeit oder wird falsch verstanden als passive Unterwürfigkeit, aber das ist nicht Demut. Demut heißt, sich klar zu werden, welche Stellung man hat vor Gott, dass man nichts ist, aber auch demütig zu sein im Umgang mit anderen. Der Hochmütige hält viel von sich, ja, der übertreibt fürchterlich, der denkt, er ist mit allem Möglichen ausgestattet, aber der Demütige hält weniger von sich, ja, ist selbst in seinen Augen gering und begegnet auch dementsprechend anderen. Und diese Gesinnung sollen wir haben, demütig zu sein. Demütig in der Stellung vor Gott und auch den Menschen, gegenüber den Menschen. Das beste Beispiel ist eben die Fußwaschung, die wir letzten Sonntag so behandelt haben. Diese Demut Jesu, sich hinzuknien vor seinen 12 Aposteln und inklusive Judas, jedem Einzelnen die Füße zu waschen. Und dann mitzuteilen, auch in derselben Gesinnung sollten wir miteinander leben. In Philipper 2 schreibt es Paulus dann auch an die Gemeinde, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Den anderen höher achten als sich selbst. Und dann eben der dritte Punkt. Jesus hat uns ein neues Gebot gegeben. Ein Erkennungsmerkmal, das Christen ausmachen soll. Johannes 13, 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und in Kapitel 15 dann, Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als das, als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Interessanterweise ist die Liebe Jesu nicht bedingungslos, sondern an Bedingungen geknüpft. An die Bedingung geknüpft, seine Gebote zu halten. Man kann nicht sagen, ich liebe Jesus und lebe ein ganz anderes Leben. Also er gibt diese Bedingung mit auf den Weg für uns, uns erstens untereinander zu lieben und uns mit dieser Liebe zu begegnen, aber auch Jesus zu lieben und seine Gebote zu halten. Das ist ein Ausdruck unserer Liebe, wenn wir seine Gebote halten. Auch Johannes, nicht Evangelium, sondern ein Brief, oder sein Brief, da schreibt er, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht. Denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Johannes ist sehr klar. Er schreibt schwarz oder weiß. Entweder oder. Entweder bist du im Licht oder in der Finsternis. Und wer seinen Bruder hasst, steht in der Finsternis. Seine Augen sind verblendet. Aber wer im Licht lebt, hält die Gebote Gottes, bekennt, dass er ein Sünder ist, bekennt seine Sünde. Er gibt es zu. Er täuscht nicht irgendwelche Perfektion vor, die nicht möglich ist. Und streckt sich aus danach, so zu leben, wie Jesus es macht, wie Jesus das möchte. Und das ist die Aufgabe, die an uns gestellt ist. Und das ist sehr weit weg von dem, was Kirchgänger betrifft. Wenn du dich jetzt hineinversetzt, vielleicht war das mal so in deinem Leben, dass du dachtest, ab und zu mal möchte ich sonntags zur Kirche gehen, möchte da irgendwo so eine Struktur reinbringen in meinem Leben. Man besucht den Gottesdienst, hört sich vielleicht die Predigt an, hört zu oder auch nicht. Und vieles ist dann Gewohnheit, aber es bleibt innerlich leer. Und es ist dann so anders als das, was hier in der Schrift steht. Eine Aufforderung für uns Christen. Was hier für uns geschrieben ist, als Anspruch, als Messlatte, wo wir immer wieder uns überprüfen müssen, dass wir drüber gehen. So zu leben, wie Jesus uns das vorgegeben hat. Soweit die Worte zum Sonntag. Amen.